Radio 1. Nur für Erwachsene.
Es ist Ferienzeit, Berlin wird langsam leerer und am Flughafen, na dazu gleich. Also, eigentlich war die Befürchtung vieler Ordens, dass aus Urlaub eher Zitterpartie wird, so eine Art unfreiwilliger Abenteuerurlaub. Schaffe ich es rechtzeitig ans Gate? Kommt mein Koffer an? Geht mein Flieger überhaupt? Wann erfahre ich das, wenn er denn nicht geht? Und wo schlafe ich, wenn ich auf halber Strecke bleibe, beispielsweise hängen bleibe oder nicht rechtzeitig zurückkomme? Wer zahlt das alles und verdammt, warum kratzt es gerade so in meinem Hals? Also kurzum, es gibt schon der ein oder andere, der sich schon Handtuch ausbreitend in den Flughafenhallen sah. Sommerferien Berlin und Brandenburg 2022. Stattdessen aber zumindest eine entlastende Nachricht. Vollbetrieb zwar an den Terminals 1 und 2, vermelden die Agenturen, aber alles funktionstüchtig. Trotzdem bleiben Fragen nach den letzten Wochen des, sagen wir mal, nicht so fluxlaufenden Flugverkehrs. Darüber wollen wir sprechen mit Lars Korsten. Er ist Vorsitzender der Vereinigung Passagier e.V., einer unabhängigen Interessenvertretung für Reisende. Guten Tag, Herr Korsten, ich grüße Sie.
Grüße nach Berlin. Potsdam, wo ihr seid.
Genau, Berlin. Was machen Sie denn eigentlich in Helsinki? Das war nicht abgesprochen.
Das ist richtig. Ich lebe in Helsinki und bin halt im Norden immer zugegen, aber auch sehr oft in Berlin, weil wir dort einen Vielfliegerstammtisch haben. Zum Beispiel am 21. diesen Monats.
Ein Vielfliegerstammtisch. Als Vielflieger, was sagen Sie denn, Interessenvertreter, zu den eigentlich Chaosbildern der letzten Woche an den deutschen Flughäfen? Kann man halt nichts machen, ist halt Corona, gibt halt immer wieder Krankmeldungen.
Würde ich so nicht sehen, weil ich glaube, dass das Verschulden ganz einfach bei allen Beteiligten liegt. Interessanterweise, die Fluggesellschaften sagen, die Flughäfen und die Sicherheitskontrollen sind schuld. Die Flughäfen sagen, die Fluggesellschaften sind schuld. Also man gibt sich den schwarzen Peterei um. Aber das ist ja für uns als Passagiere eigentlich keine befriedigende Antwort, weil alle verpennt haben, wenn man es ehrlich sagt. Mhm. Weil Lufthansa hat Personal entlassen, von 140.000 sind noch bei 100.000. Dann hat man Krankenstand 40%. Das kann man natürlich mit dem verminderten Personenanzahl am Check-in ja gar nicht leisten oder an der Sicherheitskontrolle. Also insofern müssen Sie Personal einsetzen.
Aber werfen Sie das Lufthansa vor, angesichts eines Börsenkurses von, ich glaube, knapp 6 Euro aktuell. Das letzte Mal habe ich es vor 2 Tagen gesehen. Ich weiß es gerade nicht genau. Also da kann man sich schon mal die Frage nach der Rentabilität und Effektivität während und nach Corona stellen.
Das ist eine richtige Frage. Allerdings sieht ja die Lufthansa die Buchung im Vorlauf. Das heißt, also die Lufthansa wüsste ja schon, dass der April gut besucht und gebucht wird. Man weiß ja, dass der Sommer gut gebucht und geflogen wird. Carsten Spohr hatte auf einer Veranstaltung in Brüssel, Airlines for Europe, gesagt, kaufen Sie jetzt Tickets. Wir sind voll, es wird teurer. Das heißt also, er wusste das. Und dann kann man natürlich schon anfangen, da Leute wieder einzustellen und zu suchen, dass die Flugzeuge beredert werden können.
Darüber hinaus ist ja die klassische Politik auch zu überbuchen. Das funktioniert momentan offensichtlich auch nicht so gut, weil es offensichtlich massenhaft Überbuchungen gibt. Was erhalten Sie denn von der Erstattungspolitik einmal reihum?
Das ist eine Riesenkatastrophe gewesen, was wir gesehen hatten, gerade 2020, wo die Fluggesellschaften sich ja fast geweigert haben, dem Kunden überhaupt zu kommunizieren oder geschweige denn irgendwie zu erzählen, was mit dem Geld passiert. Das hat sich jetzt geändert. Gesetzlich sind sie verpflichtet, nach 7 Tagen zu erstatten. Und einige Fluggesellschaften haben das damals gemacht und machen das heute jetzt auch. Die Praxis ist besser geworden, aber es muss halt immer noch verbessert werden, dass es zu einem Automatismus wird und nicht, dass man halt da wie jemand, der ein Bittsteller ist, seinem eigenen Geld hinterherrennen muss.
Zur Lokalität BER. Was halten Sie denn von dem Flughafen eigentlich mittlerweile? Also besser als sein Ruf, sagen mir mittlerweile eigentlich Passagiere. Sag mal, kommst du eigentlich noch rum in der Welt? Da läuft es eigentlich relativ gut. Was meinst du, was sonst so los ist?
Ja und nein, also es kommt teilweise auf die Spitzen an. Ich selber bin mehrfach von Berlin abgeflogen, abgesehen davon, dass für mich halt alleine die Reise zu BR teilweise, je nachdem, wo man in Berlin, sehr beschwerlich ist, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Der Flughafen ist zu klein dimensioniert. Wenn Sie das Glück haben, mit EasyJet zu fliegen oder mit Air Baltic zum Beispiel, dann müssen Sie an diese A32 Gates, da gibt es ja kaum Sitzplätze. Das ist ja eine Riesenkatastrophe in meinen Augen. Jetzt, wo es voll ist, man rechnet ja mit 80.000 Passagieren. Das ist ja der neue Rekord. Wenn die das knacken, 77.000 war ja der Rekord Pfingsten, da finden sie ja gar keinen Sitzplatz mehr. Wie soll das denn funktionieren?
Jetzt fordern Sie einen runden Tisch, um das Chaos an den Flughäfen zu beenden. Was wäre denn Ihre erste Forderung? Es gibt ja mehr oder weniger Maßnahmen. Also Berlin fordert zwar niemanden an, weil sie sagen, wir kommen gerade noch mal so klar, kann sich aber von Tag auf den anderen ändern, wenn der Krankenstand wieder höher ist, unter anderem beim Bodenpersonal oder bei den Sicherheitskontrollen. Aber diese 2000, türkischen Fachkräfte, die jetzt für 3 Monate kommen dürfen könnten, wenn man denn wollte, ist das eine Lösung?
Jede Lösung ist gut, die jetzt kurzfristig erstmal was bringt, weil wir müssen ja ehrlicherweise sehen, dass der Arbeitsmarkt leergefegt worden ist. die Leute, die früher da gearbeitet haben, haben mittlerweile Jobs, wo sie schätzen, dass sie halt auch geregelte Arbeitszeiten haben und nicht nach Schichtdienst arbeiten müssen und dann sagen, naja gut, dann verdiene ich halt vielleicht ein bisschen weniger, aber habe ein Familienleben. Also insofern kann man das schon verstehen. Nur wir fordern einfach auch, dass die Leute einmal A, gerecht bezahlt werden. Das ist ganz, ganz wichtig, also auch bei Subunternehmern. Und was auch wichtig ist in unseren Augen, ist einfach, dass die Leute den Job wieder attraktiv finden. Dass also da die Arbeitszeiten geregelt sind. Weil wenn man hört, dass Leute nach 10 Stunden und 30 gesetzlich muss man dann ja nach Hause geschickt werden, das täglich haben, die kommen dann natürlich auch nach 6 Tagen nicht mehr wieder und sagen, ich habe da keinen Bock mehr auf den Job.
Ist doch logisch. Jetzt erwähnen Sie immer wieder in der Presse Bayern als leuchtendes Vorbild. Was macht denn der Bayer, was der Preuße nicht macht?
Der Bayer hatte halt etwas noch ein bisschen die Finger im Spiel. Das heißt, also die Firma, die diese Sicherheitskontrollen durchführt, gehört, glaube ich, zu 51% dem Freistaat. Und wir haben weniger Leute freigesetzt. Damit war halt für die der Arbeitsplatz sicher. Und diese Arbeitsplatzsicherheit hat man, wenn man bei einem Subunternehmer arbeitet, natürlich nicht. Und deshalb haben die Leute sich auch von dem Job verabschiedet, weil wenn die nächste Krise kommt, sind sie die Ersten, die da, ich sag jetzt mal, auf dem Feuerstuhl sitzen.
Es gibt ja viele Prozessbeschleuniger, volltechnische Versuche, beispielsweise diese automatischen Check-in-Portale und Terminals, wo offensichtlich viele Hilfershelfer auch gerade den Passagieren helfen. Das scheint die Sache zu beschleunigen. Eins, das ich noch nicht kannte, war die moderne Scannertechnik, die offensichtlich auch in der Lage ist, Flüssigkeiten und Computer aus dem Handgepäck heraus zu identifizieren, sodass man da nicht mehr rumkramen muss. Bringt sowas Beschleunigung?
Ja, absolut. So ein CT-Scanner, das kennen Sie vielleicht, diese Computertomographie-Bilder, wo der Körper in mehrere Scheiben geschnitten wird, wo man sich jede Faser quasi angucken kann. Genau das Gleiche gibt es halt auch für Gepäckstücke. Und diese Geräte sind mittlerweile so intelligent, dass sie auch wissen, welche Flüssigkeit ist. Heißt also, in dem Moment, wo ich meine Sachen auf das Band stellen kann und nicht mehr alles rauskramen muss, Notebook und so weiter und so fort, ist das eine Riesenerleichterung, eine Beschleunigung. Ich glaube, es war der Faktor 4, bin mir jetzt ehrlicherweise aber gar nicht ganz sicher. Aber es ist auf jeden Fall eine Beschleunigung.
Es gibt aber auch Leute, deren Stimme selten gehört, wenn der Öffentlichkeit hier und da mal auf Twitter oder beispielsweise in eher Nischen, die da sagen, tja, das habt ihr nun davon, dass ja so viel die Luft verschmutzt mit dem Flugverkehr. Mal kurz gefragt, warum fliegen Sie so viel?
Ich fliege so viel, weil ich viele Termine wahrnehmen muss in Europa. Das heißt, also wenn ich zum Beispiel in Helsinki bin, kann ich ja leider nicht erstmal bis nah in die deutsche Küste schwimmen und von da aus den Zug nehmen.
Also warum?
Tut mir leid. Ich bin früher geschwommen, Aachener Schwimmverein. Ich kann es also.
Was war Ihre Zeit auf 100 Kraul?
Ich war genau unter einer Minute.
Nee, nicht schlecht, okay, alles klar.
Ja. Da waren wir noch Könige. Ja. Auf jeden Fall ist es halt so, dass man für gewisse Strecken und für gewisse Termine halt leider den Flug nehmen muss. Ich selber überlege natürlich auch, ob ich einen Flug nehmen muss oder auf die Bahn umsteige. Aber es muss halt Sinn machen. Mhm. Ich persönlich habe immer gehasst, zum Beispiel mit der Bahn zu fahren, bin aber mittlerweile etwas konvertiert und bin ein Fan von der Strecke München-Berlin. Wenn es diese Sprinterstrecke ist,
ja,
da fliege ich gar nicht. Weil wenn Sie in München in der Innenstadt sind und Sie wollen nach Berlin, Sie fahren mit dem Zug genauso lange, als wenn Sie erstmal eine Stunde bis zum Flughafen, Check-in, wer weiß, ob Sie überhaupt den Flieger kriegen bei den Sicherheitskontrollen, auch wenn es München ist jetzt.
Ja.
Und bis Sie dann von der Pampa in Berlin in Schönefeld in der Innenstadt sind, sind ja auch 4 Stunden rum.
Die Gefallen auf einem Suchplakat in Erfurt ausgehängt zu werden. Dieser Mann wird gesucht, er hat uns beleidigt, aber es würde noch schneller gehen, wenn man nicht in Erfurt halten müsste, ne? Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. In dem Zusammenhang.
Das ist richtig.
Ich wollte jetzt auch nicht unken. Der runde Tisch aus Flughafenbetreibern, Fluggesellschaften, Reiseanbietern mit der Politik als Moderator. Kommt der? Ist das ein Vorschlag, der ankommt?
Er kommt, aber leider werden wir als Passagiere immer nicht gehört. Also wer an diesem runden Tisch teilnimmt, das sind Fluggesellschaften, das sind Flughäfen, das ist die Politik. Aber die, die es betrifft, also die, die ganze Show eigentlich ja bezahlen, das sind wir Passagiere. Wir werden da leider nicht gehört. Und wir haben mehrfach versucht, da an diesem runden Tisch mitzukommen, aber man wurde dann immer so abgebügelt oder auch gar nicht wahrgenommen, indem man die E-Mails ignoriert hat.
Schnell schwimmt, viel fliegend und mit vielen Vorschlägen, wie es dann doch noch besser laufen könnte. Lars Korsten, Vorsitzender der Vereinigung Passagier e.V., wünsche Ihnen weiterhin guten Flug und danke für das Gespräch, Herr Korsten. Alles Gute, schönes Wochenende. Tschüss.
Danke, bis dann, tschüss.